Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich feminin gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und heute sprechen wir über ein ganz spannendes und wie ich auch finde sehr wichtiges Thema. Ich habe Simone Hotz, Autorin des Buches Lustbewusst, eingeladen. Gute Frauen kommen in den Himmel, sich selbst liebende Frauen kommen, um über weibliche Sexualität und weibliche Lust zu sprechen. Und es war mir einfach ein großes Bedürfnis, auch darüber hier in diesem Podcast zu sprechen und wirklich auch der weiblichen Sexualität viel mehr Raum zu geben. Denn ich glaube, dass das ein unglaublich wichtiges Thema ist, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, dass wir Frauen uns mehr mit unserer weiblichen Lust, mit unserer weiblichen Sexualität verbinden und da Scham ablegen und viel mehr Aufklärung einfach passiert, weil ich glaube, und das wirst du auch im Gespräch mit mir und Simone auch hören, dass wir da total teilweise unaufgeklärt sind und dass es ja so ein Ding ist, wie es muss man einfach können und darüber spricht man nicht und irgendwie muss man da aber trotzdem hinfinden. Und da ist so viel tatsächlich dran verbunden, diesen, okay, bin ich überhaupt richtig? Mit wem kann ich überhaupt drüber reden? Funktioniert das nicht bei mir richtig? Bin ich krank? Also ist es normal, keine Lust zu haben? Ist es normal, so viel Lust zu haben? Ihr hattet auch unglaublich viele Fragen. Wir haben versucht, in dieses Gespräch auch sehr viele Fragen aus der Community, also von euch auch mit reinzubringen. Und ich sage gleich, wir können wahrscheinlich noch Folge 2 und 3 zu diesem Thema aufmachen, weil das ist so ein großes Feld, weil es so ein wichtiges Thema ist, das, worüber wir so selten sprechen. Und ich freue mich einfach, dass ich heute die Möglichkeit hatte, mit Simone zu sprechen über dieses Thema und ja, dass du heute auch diese Folge dir einmal anhören darfst. Und ja, bevor wir da starten in dieses Gespräch, möchte ich dir noch einmal sagen, wenn du Zyklusunregelmäßigkeiten hast, also das heißt, vielleicht keine Periode hast oder deine Periode sehr unregelmäßig beziehungsweise in sehr langen Abständen kommt oder dein Eisprung fehlt, sei es in jedem Zyklus oder nur in jedem zweiten Zyklus oder ja einmal im Jahr oder so, dann kannst du meinen kostenlosen Zyklustest machen. Der ist komplett kostenlos, dauert absolut nicht lang, ich glaube maximal 4 Minuten. Das sind ein paar Fragen, die du einmal beantworten darfst, um dann ein Ergebnis zu bekommen, weil ich festgestellt habe, es gibt 4 hormonelle Dysbalancen, die am ehesten in ja Zyklusunregelmäßigkeiten resultieren. Und diese fragen wir ab und du kriegst dann natürlich dein Ergebnis per Mail. Und ja, diese Möglichkeit hast du, komplett kostenlos. Das findest du alles in den Shownotes. Und ja, jetzt möchte ich aber dich zu diesem Gespräch mit Simone einladen und wünsche dir ganz viel Freude dabei und ganz viel Aha-Erlebnisse über die weibliche Sexualität, über die weibliche Lust. Simone, ich freue mich unglaublich, dass du heute bei mir im Podcast bist und wir heute über die weibliche Lust und die weibliche Sexualität sprechen.
Hi, ja.
Hatte ich noch nie.
Hast du noch nie?
Wird mal Zeit.
Ja, ich freue mich auch, dass du mich quasi angefragt hast. Ich muss sagen, es ist das erste Mal, also mein erster Podcast. Genau, also ja, ich freue mich total. Julia.
Schön, dass du hier bist. Bevor wir einsteigen, stell dich doch gerne einmal vor. Mhm. Und du bist ja Sexualpädagogin. Wie kam es? Warum? Wie entscheidet man sich dafür?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, ich bin Simone Hotz. Ich bin die Autorin des Buchs Lustbewusst. Gute Frauen kommen in den Himmel, sich selbst liebende Frauen kommen. Das Buch ist erschienen im April diesen Jahres im Komplett Media Verlag. Genau, also das und es ist mein erstes Buch. Ich habe direkt mit der Lust begonnen. Ich wollte direkt an ein Tabu in Anführungszeichen. Genau, auch weil ich Sexualpädagogin bin. Also das heißt, ich bin ursprünglich Sozialpädagogin und habe vor 4 Jahren ungefähr eine Weiterbildung gemacht im Bereich der sexuellen Bildung. Das hat den Hintergrund, dass ich mit Jugendlichen arbeite, hauptberuflich. Also ich bin in der offenen Jugendarbeit. Und ich sage immer, ich habe so einen Deal mit der Pubertät. Das heißt, ich bin halt natürlich mit diesen ganzen hormonellen Umbrüchen und dieser Lebensphase einfach befasst. Und da ist Sexualität einfach immer wieder ein Thema und ploppt immer wieder auf. Und ja, das hat mich dann einfach interessiert und ich wollte mich da fachlich auch einfach nochmal besser aufstellen. Das war das eine Motiv, das ich hatte. Und andererseits hat es mich aber auch so auch egoistisch. Mich hat es auch als Frau interessiert, diese Weiterbildung, weil ich Sexualität grundsätzlich sehr spannend finde. Genau, und das hat dann eben auch dazu wiederum geführt, dass ich mit weiblicher Sexualität dann begonnen habe, mich auseinanderzusetzen. Und ja, dann auch so gemerkt habe, da war ich eben Mitte 30, als ich diese Weiterbildung gemacht habe, dass ich gar nicht so, ja, so sexuell aufgeklärt bin, wie ich es dachte. Und also ich hätte damals nie behauptet, dass ich unerfahren bin, war ich auch nicht. Und ich hatte auch jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie verklemmt bin und dass man mir nicht wesentliche Dinge auch an die Hand gegeben hat. Ich habe die Bravo gelesen früher und so weiter. Also alles das getan, was wir alle gemacht haben. Aber trotzdem hatte ich sehr erhellende Momente im Rahmen dieser Weiterbildung, auch was meine eigene Anatomie angeht. Also ich wusste einige Dinge einfach nicht. Ich wusste nicht, beispielsweise, dass die Klitoris mehr ist als ein pinkfarbener Stummel an meiner Vulva, sondern ein wirklich großes Organ, das für die Luststeigerung der Frau verantwortlich ist, zum Beispiel. Also solche Dinge waren mir nicht bekannt oder nur rudimentär. Genau, und das hat mich dann irgendwie auch so inspiriert, dass ich gedacht habe, ich muss das wissen, was ich da jetzt habe und irgendwie auch. Ja, die Erfahrung vielleicht multiplizieren und habe dann angefangen zu schreiben. Und daraus ist dann eben ja dieses Buch entstanden, weil ich dachte, es müssen irgendwie eigentlich viel mehr Menschen noch mehr wissen. So.
Ja, Frauen so wie Männer.
Alle, ja, das ist
Alle.
irgendwie eigentlich was, also Sexualität ist ja eigentlich was sehr Positives und es ist auf jeden Fall auch was Positives, wenn man ja darüber weiß, sich damit auseinandersetzt und so, finde ich.
Ich habe ja das Gefühl, dass, ich weiß nicht, Sexualität im Allgemeinen, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, weibliche Sexualität im Speziellen mit sehr viel Scham verbunden ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Hast du das Gefühl, die weibliche, das ist schon noch ein bisschen mehr Tabuthema als die männliche, oder ist es schon auch generell einfach Thema Sexualität?
Nee, ich glaube schon. Also das, was ich auch so im Job beobachte, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, und ich finde, das ist ja trotzdem auch immer ein guter Indikator, auch wenn es noch junge Menschen sind, merke ich schon große Unterschiede zwischen, ich meine jetzt in dem binären Konzept, bleibt zwischen den Jungs und den Mädels. Es ist viel einfacher, mit Jungs über Sexualität ins Gespräch zu kommen. Die machen das auch viel offener, die machen das, die haben sowas wie einen offenen Betrieb, die machen das also in der Gruppe auch untereinander und so. Und das hat manchmal auch so fast was mit Potenz. Also ich habe das Gefühl, es hat auch ein bisschen was mit Potenz zu tun, wenn man dann irgendwie über seine Masturbation redet, auf einmal so vor allem. Und wie oft man heute schon masturbiert hat und so. Und das sind so Phänomene, die ich bei Jungs beobachte oder schon beobachtet habe. Nicht bei allen, zweimal unterstrichen, aber es gibt das Phänomen. Und es bei Mädels oder bei weiblichen Jugendlichen viel schwieriger ist, da überhaupt in, ja, in eine Auseinandersetzung zu kommen oder in eine entspannte Gesprächssituation. Also da geht es schon los, wenn man Bilder von der Vulva zeigt, also Skizzen, noch nicht mal authentische Fotografien, dann ist es oft schon zu viel und ist nicht aushaltbar für junge Mädchen, also für Mädchen oder ich arbeite mit 12-Jährigen aufwärts, also es sind eigentlich keine Mädchen mehr, es sind Teenagerinnen. Das nehme ich auf jeden Fall wahr, definitiv. Und ich finde schon, dass das auch in der Erwachsenenwelt so ist. Also, dass weibliche Lust oder generell weibliche Sexualität vor allem vor dem Hintergrund von Lust tabuisierter ist, aus meiner, also durch meine Brille. Ich glaube, es hat kulturelle Gründe, gewachsene, also das ist, also ich glaube nicht, dass wir besonders sexpositiv sind grundsätzlich in dieser Kultur. Und dass man auch gewisse, auch vor einem christlichen Hintergrund, wir sind ja alle in einer religiösen Prägung mehr oder weniger, es gewisse Rollenverteilungen auch gab. Und dass beispielsweise, was die Frau anbelangt, es natürlich eine oder ich sag mal vorsichtig, in Anführungszeichen, die Bestimmung der Frau ist, dass sie neues Leben schenkt, gebärt, zeugt, Kinder in die Welt bringt und aufzieht, so, und das Fruchtbarkeit, also es steht ja dann alles so im Zusammenhang, was auch ein Phänomen oder eine Dimension von Sexualität ist natürlich, ist auf jeden Fall sehr auf Frau gemünzt, und dem gegenüber steht aber eben ihre sexuelle Natur, also die Lustkomponente, die aus meiner Sicht definitiv tabuisierter ist. Und naja, wenn man eben, also Sozialisation ist ja was, was so abläuft, das ist ja was Leises und trotzdem total laut irgendwie. Und ich glaube auch, dass Gesellschaft positiv verstärkt oder eben negativ verstärkt. Und ich glaube, dass es heute immer noch so ist, dass Frauen stärker irritieren, wenn sie sehr, nicht vulgär sind, aber wenn sie sehr lustbewusst sind oder sich auch sagen, okay, ich will mich jetzt nicht festlegen, ich will jetzt einfach viel Sex haben und ich will mich nicht binden und ich weiß noch nicht, ob ich Kinder will und so. Ich glaube, dass das mehr irritiert und dass man es auch sehr riskiert, vielleicht sogar in so eine Bitch-Ecke verfrachtet zu werden. Ja. Wohingegen ich glaube, dass es schon Männern eher möglich ist, da einfach mal zu sagen, ja, mein Gott, ich genieße mein Leben und ja, ich bin frei und ich habe gern Sex und es ist toll und ich genieße es einfach. Und dann sagt man, ja klar, es ist ja auch gut, ist ein Kerl und ja, der braucht das so. Also es ist jetzt sehr platt formuliert. Naja, und ich glaube aber, ich habe nochmal nachgelesen, ich finde es, das habe ich auch beschrieben, es gab so eine interessante Entwicklung mit der Aufklärung Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die hat uns eigentlich bis heute begleitet. Damals ging man, also bis eigentlich zur Aufklärung, ging man davon aus, dass Männer und Frauen gleich sind. Also sowohl körperlich als auch in ihren Zügen. Und dass man dachte damals sogar, dass eine Frau einen inneren Penis hat und dass die weiblichen Eierstöcke quasi das Gegenstück zu den Hoden sind, also homolog. Und dann kippte diese Weltanschauung halt mit der Aufklärung und plötzlich war es komplett konträr. Und auch im Wesen galten dann Männer und Frauen komplett konträr, also komplett anders in ihren Wesenszügen, in ihren sexuellen Bedürfnissen. Und damals wurde geebnet, was heute noch gilt, dass eben er das Tier ist und er nicht sehr bindungsorientiert und beziehungsorientiert ist und eine starke Libido hat und Samendruck und was auch immer alles, dass er regelmäßig masturbieren muss und so weiter. Und dass das umgedreht sie, die Frau, eben sehr bindungsorientiert ist, dass ihr das viel wichtiger ist, sie keine ausgeprägte Libido hat, sie eben nicht das Tier ist. Und das wurde damals quasi, das war ein Menschenbild, was festgesetzt wurde und das begleitet uns mehr oder weniger bis heute. Also, dass wir denken, wir sind total unterschiedlich. Ich persönlich natürlich glaube das nicht. Ich glaube, auch durch die vertiefte Beschäftigung mit Sexualität, dass Männer eben nicht stärkere sexuelle Bedürfnisse haben, vielleicht etwas andere als Frauen, das mag sein, das kann man auch kritisch diskutieren, aber dass die Gesellschaft es den Männern eher zugesteht oder zugestanden hat, diese Bedürfnisse zu entwickeln und dran zu sein an diesen Bedürfnissen. Und ich glaube, dass auch eine Erklärung dafür ist, dass viele Frauen gar nicht so den entspannten Zugang zu ihrer eigenen Libido finden und auch gar nicht teilweise vermittelt bekommen haben, dass es was sehr Schönes ist und was sehr lohnenswert ist, dass man quasi die eigene Sexualität entwickelt und nach konkreten Lustpunkten sucht und gezielt auch masturbiert, weil man irgendwie da was lernt über sich und seinen Körper und dass das was Tolles ist. Also das müsste man eigentlich jungen Mädchen oder jungen Frauen von Anfang an mit an die Hand geben, dass es was Schönes ist und dass es für ihre sexuelle Biografie und Erfüllung eigentlich ein ganz wichtiger Schritt ist und was Wunderbares. So. Und in dieser Sex-Positiv, also das würde ich jetzt als eher Sex-Positiv bezeichnen, wenn man Sexualität eben so vermittelt. Und bei uns ist es traditionell eben eher so, dass ja, Sexualität irgendwie immer was Gefährliches ist, weil sie oder war, also auch im christlichen Kontext, sehen wir ja auch bis heute, also die ganze Aufarbeitung von Abspaltung von Sexualität und ihre Auswüchse und Kollateralschäden im Zusammenhang mit katholischer Kirche oder so, wir stehen eher in einer Kultur, die sexualfeindlich ist und wir alle haben viel Scham, auch Dinge zu benennen, sind teilweise sprachlos, also uns fehlen die Worte, weil sie Scham beengt eigentlich oder klein hält in gewisser Weise. Ich meine jetzt aber gar nicht, dass es darum geht, dass man jetzt mit jedem über Sex redet. Darum geht es mir ja gar nicht, sondern dass man einfach einen entspannten Zugang, eine Auseinandersetzung über Sexualität hat und dann eben in der Lage ist, ja, an den ausgewählten Stellen, also in einer Paarbeziehung oder so, oder wenn es um eigene Bedürfniserfüllung geht, dann die auch zu äußern und zu zeigen, was brauche ich und will ich so. Und das hängt also alles irgendwie aus meiner Sicht mit Größerem zusammen.
Ja, es ist, also da machen wir, glaube ich, ein Fass auf, ne?
Ja, auf jeden Fall, deswegen, das ist wirklich kulturhistorisch. Also
Ja,
hat
aber mir
eigentlich.
fällt ja schon ein, also schon alleine, ne, dass man irgendwann ja auch Kindern sagt, bloß nicht da unten
Ja,
rumspielen,
genau.
bedecken. Also klar, das fängt aber auch in der Pubertät, wenn man sich dessen auch bewusst wird. Ich weiß nicht, inwiefern das auch einfach sozial geprägt ist, dass man dann mehr Schamgefühle hat, weil sich der Körper verändert, ob das normal ist, dass das halt einfach passiert und dann mit dem Alter sich da teilweise auch wieder entspannt. Ich weiß auch, so war es ja auch teilweise bei mir, ne? Also es ist klar,
Ich
in der
auch, auf
Pubertät
jeden
dann
Fall.
total die Scham dann da, dann irgendwie mehr entspannt, ne? Jetzt, also mir fällt irgendwie spontan auch immer ein, es ist so witzig, dass du es sagst. Ich weiß auch nicht, ob es da so, ich will jetzt eigentlich nicht sagen, Deutschland, Osten, Westen, aber irgendwie tatsächlich, ich lebe ja in Norwegen, mein Freund ist
Ja.
Norweger und für ihn ist halt schon so, ach ja, die Deutschen hier, FKK und so, ne? Das ist schon typisch, ne? Und dann, also ich glaube, viele haben halt wirklich so dieses Bild, total die Deutschen, hemmungslos,
Echt? Das ist ja
weißt
irre. Okay.
du? Ja, also das ist ganz spannend, aber wenn man natürlich selber, also ich selber bin ja auch im Osten aufgewachsen und natürlich, also ich weiß, meine Familie ist jetzt nicht an den FKK-Strand gegangen, aber ich weiß so auch am See, klar, da gab es halt auch immer das Abteil, abgetrennt vielleicht, aber auch an der Ostsee. Und keine Ahnung, also für mich ist so einerseits, ja, ich glaube, da gibt es echt ein paar Leute so auch in Deutschland, die vielleicht weniger ein Problem haben, darüber zu sprechen und das offen irgendwie sich auch zu zeigen. Also auch schon für ihn so saunanackt, ne? Das ist nicht in jedem Land so. Also ich war ja auch
Okay.
schon, bin schon umhergereist und ich war dann auch zum Beispiel in Australien und dann in die Sauna und dachte mir so, okay, die haben jetzt alle Bikini an und
Hey, krass.
irgendwie, dann mache ich das mal auch, weil irgendwie willst du nicht die Einzige sein, die das dann so nicht macht. Und bei uns ist
Ja,
das halt
das ist
komplett.
entspannter, das stimmt.
Ja, also da, das ist schon entspannter. Und selbst auch in Norwegen, also ich zum Beispiel, wie man das auch so lernt, die Franzosen, ich glaube, die, ne, da würde man denken, die sind ein bisschen freier, aber
Ja.
dann auch irgendwie ganz lustigerweise habe ich klingt jetzt so, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe nur Hörensagen, auch wieder Saunageschichte. Das war damals aber auch unter den Männlichen, dass hier in Norwegen im Gym irgendwie eine Sauna war und die Männer dann erzählt haben, das ist ja klar Sauna, ne? Gehst halt nackt rein, aber nee, die Franzosen sind da voll bekleidet reingegangen.
Echt? Das wusste ich nicht. Ich war bis jetzt, ich habe gerade mal überlegt, wo ich in der Sauna war. Also in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, wo ich im Ausland noch in der Sauna war. Deswegen kann ich da jetzt nicht so dolle mitreden,
Ja.
aber es ist interessant, auf jeden Fall. Na, ich glaube.
Aber wir haben ja auch voll die Saunakultur. Also das ist noch nicht
Ja.
mal, also ich glaube, man denkt immer, Norwegen ist ja auch voll die Saunakultur,
Ja,
aber ich
stimmt.
glaube, das ist vielleicht Finnland eher. Ich weiß
Ja,
es nicht.
glaube ich
Ich war
auch,
in
ja.
Finnland noch nicht. Ich glaube da, und Russland vielleicht. Ich glaube, da ist viel mehr auch noch Sauna. Hier in Norwegen ist das echt nicht so. Gibt hier nicht so Saunen und Thermen und
Okay,
viel
okay.
Nacktheit und so. Das
Okay.
ist nicht so. Ich
Interessant.
vermisse das auch manchmal.
Total
Einfach die Sauna.
interessantes Phänomen. Na, ich glaube schon, dass es auch immer, also wir lernen ja Sexualität auch und wir lernen es auch, sexuelle Kontexte einzuordnen. Zumindest geht man heute sexualwissenschaftlich davon aus, dass man, also quasi das, ja, in der Biografie so ist, dass Heranwachsende eigentlich von klein auf, also man ist sexuelles Wesen von Anfang an bis zum Tod, davon geht man heute aus. Und dass man es eben auch in der Vita lernt, Situationen als sexuelle einzuordnen oder als eben nicht sexuelle. Oder auch zum Beispiel ein Kuss. In der einen Kultur ist er sexuell, Und in der anderen Kultur gilt er als nicht sexuell, also jetzt ohne Zunge, ich meine also ich will damit sagen, dass es immer auch um Kontext geht, um Kultur und Gesellschaft. Und ja, wahrscheinlich ist es auch eine Erklärung für dieses Phänomen, was du beschreibst, dass man einfach in einer Kultur aufwächst, wo das von Anfang an einfach ganz natürlich Teil ist, sage ich jetzt mal. Nehmen wir halt Ostdeutschland von mir aus, weil ich dachte, mir war das nicht so bewusst. Also schon, dass die Ossis eher nackt baden, das auf jeden Fall, oder muss man vorsichtig sein, es getan haben. Ja, also es hat auf jeden Fall was mit Prägung zu tun, und auch Natürlichkeit, ob ich das einfach von klein auf miterlebe und dann so nachahme und da auch gar kein Problem mit habe. Womöglich in der Pubertät dann schon, wenn sich der Körper, also was du vorhin angesprochen hast, dann verändert, da kommt natürlich so eine Scham auch dazu, weil man, glaube ich, auch erstmal adaptieren muss und sich da selber wieder, ja, kennen so und annehmen. Und es ist irgendwie auch ein bisschen, und da kann ich, also es ist auch bei Jungs so, ist sowohl bei Jungs als auch Mädels so, dass es einen Moment braucht und man da irgendwie auch ein paar Jährchen teilweise braucht. Auf jeden Fall.
Ja. Es kam auch oft die Frage, ich habe ja eine Frage auch, den Fragesticker in der Community auf Instagram gestellt. Und eins ist natürlich, und das hast du ja so ein bisschen auch schon angedeutet, ne, man hat so das Gefühl, ja, Männer, ganz normal, die wollen halt eigentlich rund um die Uhr, so nach dem Motto. Frauen gefühlt eher nicht. Und dann kommt aber auch die Frage auf, weil viele dann denken, ich habe halt nicht so häufig Lust oder ich habe vielleicht gar keine Lust. Ist das normal? Bin ich krank? Ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung? Magst du dazu vielleicht mal was teilen?
Auf jeden Fall. Also vorab Betonung, alles Klischees, ja. Männer wollen denken, was weiß ich, alle 7 Sekunden an Sex und so, oder was auch immer. Und also da halte ich genauso wenig von. Ich glaube, das ist einfach generell, glaube ich, vorab, dass Libido schon auch eine individuelle Komponente hat. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben einfach, sage ich mal ganz vorsichtig, per Natur einfach eine ausgeprägtere. Das mag sein. Und ich glaube auch, dass natürlich Krankheiten vor dem Zusammenhang von hormoneller Dysbalance und so sich auswirken können auf die Libido. Das ist ja also erwiesen. Klar, Schilddrüsenunterfunktion und so weiter. Und auch Stress und Überfrachtung, Überforderung im Alltag, on edge sein. Das, was wir eigentlich, das Problem haben wir irgendwie alle heute, dass wir so überfrachtet sind und dass wir so vieles leisten wollen in dieser Welt und wichtig finden. Und gerade auch so ein Frauenproblem finde ich oft so, ja, ich will Familie und ich will einen tollen Job machen und will mich beruflich da noch weiterentwickeln und dann will ich eine ultra gute Mutter sein und dann will ich auch noch oder muss ich auch noch sexy sein und dauernd Lust haben. Aber ich falle eigentlich abends um 9 tot ins Bett. So. Das ist natürlich Stress, ist ein Lustkiller hoch 10. Also ist völlig klar. Das würde ich, also wenn man aber das alles mal ausschließt, diese also Krankheitskomponenten und den Stress einfach mal weglässt, dann glaube ich teilweise schon auch, dass es das Libido und Lust oder Lustbewusstsein auch was mit Konzentration zu tun hat. Also bei mir war das auf jeden Fall so im Zusammenhang auch mit diesem Buch. Dadurch, dass ich mich intensiver damit beschäftigt habe und mir auch ja, ich auch theoretisches Wissen da nochmal vor dem Hintergrund von Lust und Anatomie an die Hand bekommen habe, was ich dann körperlich natürlich auch überprüft habe. Und überhaupt durch die Auseinandersetzung mit Sexualität ganz allgemein, finde ich, bin ich näher an meine Lust rangekommen und bin da einfach an dieser, ich habe im Buch geschrieben, sexuelle Ader, also die auch zeitweise stärker pocht als vielleicht in anderen Lebensphasen oder auch zyklusbedingt mal stärker pocht als gegen, also das ist irgendwie so ein Spiel, ein Veränderliches und dass ich da aber irgendwie näher dran bin. Also ich würde heute sagen, ich bin näher dran an meiner Lust und ich genieße die auch mehr. Und das ist, glaube ich, so was, jetzt mal wieder den Bogen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir schon in so einer ja, Tradition der Entsagung von Sexualität stehen oder dass wir da nicht so richtig ran wollen, so dass wir zwar alle Sex haben und er muss für immer gut sein, aber so richtig mit befassen, da sind wir nicht sonderlich geübt drin oder da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und deswegen glaube ich, dass so eine Wahrnehmungsverschiebung hin zur Sexualität und auch zu einem positiven Sexualitätsbegriff und eben auch zur Lust, die Libido auch verändern kann. Das kann auch bedeuten, dass ich dann ganz gezielt als Frau der Sache mal nachgehe und irgendwie dann eben auch gezielt vielleicht mal mich nochmal neu erkunde und ich sage immer exploriere, also was da noch alles so an Empfindungen vielleicht ist und so kann und auch mit einem Partner da vielleicht auch nochmal ehrlicher bin in der Partnerschaft. Dann also ehrlicher heißt, irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Lust am Sex macht Lust oder Lust entsteht durch die Lust am Sex. Das heißt, durch die Erfüllung meiner sexuellen Bedürfnisse, also an guter Sex macht mehr Lust. Das hat was mit Belohnungsgefühl zu tun. Wenn ich halt immer nur schlechten Sex habe, dann ist es, ja, dann wundert es auch nicht, dass ich dann auch gar keine Lust darauf habe. Ist doch logisch. Und ja, wenn man da einfach nochmal besser Bescheid weiß über das, was man so alles sich wünscht oder fantasiert oder braucht und da ganz, also sich den Mut fasst, das auch zu äußern, das ist ja auch immer so eine Überwindung, dann hat das, birgt das große Chancen in sich auch für ein Paar, dass man sich da nochmal weiterentwickelt und positiv, also positiv in der Lust oder in eine erotische Bewegung miteinander auch kommt nochmal, auch wenn man eine längere Beziehung schon hat und so weiter. Und ich finde, das ist auch irgendwie so der Auftrag. Das ist eigentlich eine große Aufgabe, aber auch eine voll schöne, dass man wach ist für die Sexualität, dass man nicht davon ausgeht, ja, Gott, überall ist Sex, ich kann es schon nicht mehr sehen und ja, wir haben Sex in einer Beziehung und der muss gut sein, aber nichts dafür tut. So. Also, dass man denkt, der fließt so für immer. Der fließt am Anfang, wenn es gut läuft, ja, und deswegen kommen Menschen zusammen und bleiben sie auch unter Umständen zusammen, wenn es sexuell nicht passt. Trennen sich die Wege in der Regel wieder. Aber diese Euphorie und die Leidenschaft vom Anfang, die halt zu übertragen in eine längere Geschichte, das hat schon auch was mit Bewusstheit zu tun und dass Qualität was ist, was man pflegt.
Das finde ich ja allgemein Beziehung, ne? Ob jetzt, also von der Sexualität, die kann man nicht ausklammern, die gehört meistens ja mit dazu in einer Beziehung, aber auch, ne, das ist ja auch, ich will jetzt nicht sagen, eine bewusste Entscheidung, aber ich sage halt auch immer, das Gras ist grüner, wo man es besser hat, ne? Und wenn man halt so irgendwie die ganze Zeit so bei mir, die Beziehung, oh, irgendwie nervt mich mein Typ, aber hier, keine Ahnung, also schon allein so in Hollywood-Filmen, was wird da vorgelebt, ne? Wie soll eine Beziehung sein? Oder wie hat man das Gefühl, ist es bei Freunden, bei Bekannten oder, keine Ahnung, dem Pärchen, was da auf der Straße Händchen hält irgendwie, aber bei mir ist halt nicht so, ne? Und da sage ich halt immer, konzentriere dich auf deine eigene Beziehung und gieß da auch mal den Rasen. Ne? Und ich glaube, dass dann auch Gänseblümchen wachsen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Gleiche auch nicht nur mit der Beziehung, sondern halt auch inklusive der Sexualität ist. Ne? Und dass man da, ich will nicht sagen, dran arbeitet, aber indem man sich bewusst mal hinwendet.
Ja, genau. Ja, ich glaube, dass die Sexualität halt so ein Indikator dann auch oft ist. Also ich meine, wenn ich jetzt gerade, ich gerade gelesen, irgendwie war so eine Fallbeschreibung, dass die Ehe dann schwierig wurde und sie auch keinen Sex mehr hatten. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass er, das ist jetzt auch wieder Klischee, aber er im Hausbau so involviert war, der war den ganzen Tag auf der Baustelle 5 Jahre lang und hat sich nicht um, hat irgendwie alles andere war wichtiger und seine Frau hat irgendwie eigentlich nur noch so eine Nebenrolle gespielt und die Kinder irgendwie mehr oder weniger auch. Das ist irgendwie echt so ein Horrorszenario, aber ist ja klar, dass die Leute dann auch keinen Sex mehr haben und dass dann auch die Beziehung, also kurz vorm Zusammenbrechen eigentlich ist. Klar, man kann das alles verfolgen, aber es hat auf jeden Fall was mit dem Gießen zu tun. Da hast du vollkommen recht und es sind Wege und Beziehung und Sexualität hängen ja auch ganz nah aneinander. Also umgedreht ist ja Sexualität auch sowas wie ein Beziehungskit. Also, glaube ich, deswegen sage ich ja, man muss sie pflegen, aber natürlich muss dafür auch, das habe ich auch so ein bisschen angerissen im Buch, die Chemie stimmen. Das heißt, wenn mich jemand die ganze Zeit im Alltag ignoriert oder sich einfach nicht mehr interessiert und irgendwie, was weiß ich, in welchem Film ist, dann habe ich natürlich auch keinen Bock, mit dem Sex zu haben. Das ist ja vollkommen logisch. Es geht um Aufmerksamkeit, so, und also, klar.
Ja. Und ich glaube, auch ein wichtiger Aspekt ist natürlich, sich selber zu kennen, seine eigenen Bedürfnisse. Du hast es ja auch schon angesprochen. Jetzt habe ich aber manchmal das Gefühl, dass wir, also wir Frauen vielleicht auch, du hast ja auch, es ist so schön beschrieben, bevor du diese Weiterbildung auch gemacht hast, ne, dass du selber total viele Aha-Momente hattest und dachtest, aha, so da unten. Aha. Wie können wir, oder vielleicht, was ja auch, ne, du hast jetzt zum Beispiel die Vulva angesprochen. Ich glaube, da fängt es ja schon an. Vulva, Vagina, was ist da eigentlich was? Gibt's, also ist ja, wir benutzen das ja teilweise eins zu eins, dabei ist es vielleicht gar nicht eins zu eins.
Ja, auf jeden Fall ist
Wollen wir
es
da
nicht.
vielleicht mal so ein bisschen anfangen? Oder wir haben ja schon, wir sind schon mittendrin hier im Thema, aber magst du da vielleicht das nochmal kurz anreißen? Was ist da? Die Klitoris, nicht nur ein kleiner Stummel und so weiter. Geh da gerne mal ein bisschen tiefer.
Gerne. Ich glaube, ich muss es erstmal kurz systematisieren. Was, mit was fange ich an? Fangen wir erstmal mit Vagina, mit Scheide an. Also es sind also zwei Wörter, die irgendwie so verwendet werden und im Endeffekt beschreiben sie, also das eine ist das Fremdwort fürs andere. Also Vagina ist das Fremdwort für Scheide, bezeichnet aber eigentlich, also kommt von Schwertscheide.
Oh
Genau.
je.
Genau, das, ich sehe es an deinen Augen. Auch deswegen mag ich diesen Begriff eigentlich nicht, aber mir ist noch kein besserer eingefallen. Also ich verwende oft das Wort Vagina lieber als Scheide, weil mich Scheide eben noch mehr an dieses Schwert, an dieses Schwertbild erinnert. Also was mich daran stört, ist, dass man natürlich suggeriert mit diesen Worten, dass quasi die Scheide dazu da ist, passiv, dass ein Schwert in sie hineingeschoben wird. So. Und das ist für mich ja so irgendwie so ein stereotypes Bild auch wieder von Sexualität, dass er sie penetriert und sie dann, also sie ist die Passive, er ist der Aktive und so. Und naja, also aus meiner Erfahrung heraus und auch das, was ich jetzt alles auch mit Gesprächen mit Frauen und was ich darüber gelesen habe, ist es für die meisten Frauen sexuell durchaus sehr erfüllend, wenn sie mal den aktiven Part einnehmen. Und da würde ich sie auch hin motivieren wollen, genau. Und es gibt noch ein wunderbares Wort, das heißt Zirklusion, zirkludieren. Und es beschreibt quasi, dass es im Prinzip der entgegengesetzte Begriff zur Penetration, dass man aktiv was überstülpt. Und das ist eigentlich so, also im Zusammenhang mit dem weiblichen Geschlecht oder Sexualität, also das Gegenüber zur Penetration, zu dem Begriff. Genau, deswegen, also Vagina und Scheide bedeutet quasi, ist die innere, die Verbindung des Inneren mit dem Äußeren. Also quasi was anderes wie Vulva. Die Vulva, das ist ja eigentlich jetzt noch nicht so ein Wort, was, also ich weiß, ich habe mich vorhin gefragt, seit wann ich das kenne. So, und ich kann es gar nicht mehr so richtig datieren, aber ich schätze so, 5 Jahre maximal. Also vorher war das auch so, also in meinem Umfeld noch nicht so hoch im Kurs. Genau, und die Vulva bezeichnet im Prinzip das äußere Geschlecht der Frau. Das heißt, alles, was du von außen siehst, bedeutet die inneren und äußeren Vulvalippen, den Vaginaleingang, die Harnröhrenöffnung, die Klitorisspitze, die Klitorishaube, also dieses Hoodie-ähnliche oder diese Haube über die, also die Haut. Quasi Hautfalte über der Klitoris. Dann sogar die Bartholindrüsen, das sind sogar zwei Drüsenausgänge, die für die Befeuchtung, die Lubrikation der Vagina sorgen. Genau. Habe ich was vergessen? Nein. Ach so, genau. In manchen Quellen steht sogar noch, dass man die vaginale Corona, das ist das Jungfernhäutchen, aber auch den Begriff finde ich nicht so cool, weil er so ein bisschen ideologisch ist auch. Also die vaginale Corona ist auch von außen sichtbar teilweise, das kann sein, und deswegen zählt man sie auch eher zur Vulva, da kann man sich jetzt drüber streiten. Also eben alles, was außen erkennbar ist. Und ja, die Klitoris ist zum Beispiel ein ganz elementares Element, also ein wichtiger Bestandteil an der Vulva aus meiner Sicht. Deswegen ist für mich ist auch wichtig, dass man die Vulva ins Gespräch gebracht hat, weil sie eben auch neuronal total gut versorgt ist. Eben durch die Klitoris, die unter den Häuten, also unter den Vulvalippen liegt und eben die Klitorisspitze auch, ist äußerst erogen, hat super viel Nervenmasse quasi. Und aber auch die Häute, da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber reden. Also die Vulvalippen besitzen Sinnes- und Nervenzellen. Das heißt, auch die sind luststeigernd unter Umständen, wenn man sie stimuliert. Genau, und das sind, finde ich, wichtige Informationen, so, die man als Frau oder als Mensch, als Mann haben kann. Auf jeden Fall. Genau, da gibt es aber noch mehr. Es ist ein weites Feld. Genau, die, also noch was relativ neu ist und erst als Sexualorgan anerkannt seit dem Jahr 2001, glaube ich, ist die Prostata. Also jede Frau hat eine Prostata und das ist ein anerkanntes Organ der Frau mittlerweile. Das war lange Zeit aber nicht so. Und zwar ist das Harnröhre, also Prostata bedeutet das Harnröhre und Schwellgewebe, also um die Harnröhre herum. Das ist von Frau zu Frau auch sehr unterschiedlich, also anatomisch bedingt einfach, genetisch. Und auch die Prostata ist quasi erogen, also dieses Harnröhrenschwellgewebe. Stichwort G-Punkt. Das, was also quasi jahrelang in aller Munde war oder ist, und viele suchen danach, manche finden, andere nicht, den G-Punkt, das ist im Prinzip die Prostata, das weiß man heute. Genau, und der Entdecker dieses G-Punkt, das war ein Herr Grevenberg, ich glaube, es war 1950 oder so. Der wusste damals schon, und er hat, also er sprach eigentlich auch eher von einer Fläche, er sprach von einer G-Zone oder Fläche und nicht von einem Punkt. Das wurde dann eher medial so verpackt und dann war es irgendwann halt nur noch ein Punkt. Genau, und er wusste damals schon in den 50ern, dass die Harnröhre quasi im Zusammenhang mit Ejakulation steht. Das ist nämlich der nächste Punkt, auch im Zusammenhang, der zu nennen ist mit Prostata, dass die Prostata quasi verantwortlich ist für die Ejakulation der Frau. Weil die Skenedrüsen, das sind eben Drüsen dieses Harnröhrenschwellgewebes, also Verbindungen in die Harnröhre haben und beim Orgasmus dann, aber noch nicht mal zwingend beim Orgasmus, es sein kann, dass die Frau quasi ejakuliert. So, und das ist dieses Ejakulat, das hat man eben bewiesen, deswegen geht man heute auch von der Prostata aus, der Frau, ist quasi identisch mit dem Prostatasekret des Mannes. Also es sind dieselben Enzyme drin und deswegen weiß man das heute und spricht von einer Prostata. Genau. Auch das ist wissenswert, finde ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass es Frauen gibt, die ejakulieren und das nie einordnen konnten. Ich könnte mir aber umgedreht auch vorstellen, dass es Frauen gibt, die ejakulieren und es gar nicht merken, weil in der Regel das reine Ejakulat scheinbar nur die, also 2 bis 5 Milliliter steht immer überall, es ist ein Teelöffel. Ja, kann schon sein, dass es auch mal nicht, überhaupt nicht erfasst wird. So. Genau, und dann gibt es aber noch einen Unterschied bei der Ejakulation. Also es gibt einerseits die Variante reines Prostatasekret, das wären diese 2 bis 5 Milliliter. Und dann gibt es aber eben auch Frauen, die squirten. Und dann ist es, sind es durchaus größere Mengen, die da irgendwie ausgestoßen werden. Es kann bis zu, ja, irgendwo, also das ist auch lustig, man liest teilweise 200 Milliliter bis zu 500 Milliliter und dann wird da irgendwie noch höher gebettelt. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Das ist auf jeden Fall eine potente Nummer. So. Genau, und es gibt eben Frauen, die squirten und dann ist da bei diesem Prostatasekret eben noch ultraverdünnter Urin dabei. So. Und das passiert einfach, weil durch die Kontraktion der Beckenbodenmuskulatur, wenn die stark ausgebildet ist oder also unter Umständen wird es auch in Verbindung gebracht mit gewissen Stimulationsformen, dann kann es eben sein, dass auch Blaseninhalt quasi ejakuliert wird. So. Das hat aber auch trotzdem nichts mit Pinkeln oder Inkontinenz zu tun. Das muss man einfach dazu sagen. Und ich unterstreiche es immer zweimal, weil meine Erfahrung ist, dass die Medizinwelt, die auch durchaus männlich geprägt ist, traditionell, da nicht so gut ausgebildet ist und da schnell irgendwelche Diagnosen stellt, die eigentlich nichts mit Inkontinenz zu tun haben. So, wo man sich eben auch nicht schämen muss. Also es kann sein, dass eine Frau das irritiert und sie deswegen zum Arzt geht und fragt, was es denn ist und so, und ob sie jetzt irgendwie krank ist. So. Ich glaube ja, man merkt es, ob man jetzt in lustvollen Höhenflügen ejakuliert oder ob man einfach inkontinent ist. Ich glaube, das kann man schon unterscheiden. Ja, genau. Was wollte ich jetzt noch sagen? Habe ich was vergessen? Ach so, genau. Last but not least. Es gibt noch eine weitere, ja, lustvolle Zone, und zwar die Zervix. Das ist auch eine Information, die noch nicht so alt ist. Frauen sind in der Lage, über ihre Zervix zu kommen. Und es hat eben ein Forscher, der heißt der Kommissar Rook aus New Jersey, der macht so Kerlspin-Bilder und ist Zervixforscher. Genau. Und er liegt also, lässt Frauen auch in einem MRT masturbieren und so und guckt sich das alles an auf den verschiedensten Ebenen. Und er hat unter anderem querschnittgelähmte Frauen untersucht und hat halt bewiesen, dass die zum Orgasmus kommen, obwohl sie eigentlich neuronal an gewissen Stellen es gar nicht können. Und hat dann die Verbindung zu einem Hirnnerven, dem Vagusnerven gezogen und ja, bewiesen eigentlich, dass auch das Organ, was man eigentlich nur mit Fruchtbarkeit, also mit dem Austragen oder Heranwachsen und Austragen eines Kindes in Verbindung bringt, eben doch eine Lustkomponente hat. Und dass es im Prinzip auch für alle Frauen gilt, dass sie ihre Zervix Da gibt es jetzt auch schon wieder Workshops für und so. Ich habe nie daran teilgenommen, aber ich weiß, die gibt es, dass man die Zervix wach küsst und über gezielte Stimulation und so. Ja, und dass das besonders schöne Orgasmen mit sich bringen soll. So, ja, ich stelle das nicht in Frage. Ich glaube, dass da durchaus was dran ist. Und ich benenne das jetzt einfach so, weil ich finde, generell diese ganzen erogenen Einheiten oder Sexualorgane am Körper der Frau, es ist irgendwie einfach besser zu wissen, in welche Richtung man vielleicht suchen kann, wenn man irgendwie sich da weiterentwickeln will oder wenn man einfach neugierig ist und gucken will, wo spüre ich denn überall was. Hat konkretes Wissen ist immer besser, also konkretes Suchen, wie jetzt irgendwie so einfach im Dunkeln wühlen, so. Glaube ich. Also da findet sich vielleicht auch eher was, aber muss auch nicht. Also das würde ich jetzt vielleicht auch noch gerne dazu sagen, dass ich finde es extrem kontraproduktiv, wenn wir jetzt dadurch, dass Frauen wie ich jetzt Bücher über Sexualität schreiben und die Lust jetzt irgendwie gefühlt ein bisschen in ist gerade, auch so auf Instagram in Bubbles und so und überall Vulven und das hat was mit Selbstbestimmung und Selbstermächtigung zu tun. Das ist auch alles total wichtig, finde ich, auch im Zuge von dem, zu dem, also im Zusammenhang mit dem, was wir vorhin besprochen haben, dass wir in einer Kultur stehen, die eben da keinen Zugang zu hatte. Deswegen trommeln viele Frauen dafür jetzt auch so laut und beschäftigen sich damit. Aber was aus meiner Sicht unglücklich wäre, ist, dass wir jetzt irgendwie so uns sexuelle Ziele setzen und die Frauen jetzt so eine Art Druck bekommen. Sie müssen jetzt irgendwie, was weiß ich, wo was fühlen und müssen das jetzt alles toll finden und sie müssen mehr Lust haben und sie müssen ja noch sexuell aktiver werden oder was auch immer. Darum geht es nicht. Ich glaube, also meine Intention ist eigentlich eher den Frauen oder Menschen generell Wissen an die Hand zu geben im Sinne von pick dir was raus. Lies es dir durch oder was auch immer. Wenn du willst, beschäftige dich damit. Aber hey, alles kann, nichts muss. So.
Ich finde das spannend, dass du das sagst. Ich habe auch vor ein paar Jahren so das erste Mal davon gehört und es hörte sich so an wie so eine Abstufung. So klitoral, komm, vaginal, komm und ne,
Ja,
Cervix, komm.
Ranking.
So, und das sind so die Ranks, ne? Und ganz unten klitoral. Dann kommt Vagina, ist viel besser, aber dann Höhepunkt, das Beste, wenn du da hinkommst,
Wie
ne?
du es lernen kannst, so, ja,
Ja.
voll.
Das kann natürlich auch extrem viel Druck kreieren, weil ich weiß, das habe ich in der Community ja auch gemerkt, es gibt extrem viele Frauen, die sich da eben auch einen Kopf drum machen, ne?
Ja.
Weil sie eben das Gefühl haben, also ich glaube, ganz viele wissen, dass dass es vielleicht Zervix-Orgasmen gibt, gar nicht, aber haben halt zumindest im Kopf, okay, vaginal, aber irgendwie, das funktioniert irgendwie nicht oder bin ich kaputt, weil ich kann irgendwie nur durch Stimulation der Klitoris kommen. Und das baut natürlich extrem viel Druck auf, dass man dann irgendwie so denkt, okay, vielleicht auch mit dem Partner reine Penetration funktioniert irgendwie nicht. Das ist totaler. Ich glaube, das kreiert oder das schürt ja auch noch mehr Scham und noch mehr
Auf
dieses
jeden
Gefühl, ich bin da gar
Fall.
nicht gut genug,
Auf
ne?
jeden Fall.
Also das ist ja schön, das zu wissen. Und ich glaube, für viele Frauen ist es vielleicht auch viel einfacher, dahin zu kommen, vaginal oder zervixmäßig Orgasmen zu
Aber
haben.
eigentlich nicht.
Aber
Also eigentlich ist es nicht so. Wenn man sich die Daten anguckt, dann das weiß nur leider keiner. So, das ist das große Problem und es steht auch in einer gewissen Tradition. Da kann ich gleich noch mal was sagen. Aber die Mehrheit der Frauen kommt nicht ohne klitorale Stimulation. Die Mehrheit der Frauen, 2/3, braucht klitorale Stimulation, um zum Orgasmus zu kommen oder zusätzlich zur Penetration eben die klitorale. Und es ist eigentlich nur eine Minderheit. Ich habe bei einer Sexologin gelesen, Jana Welsch heißt die, dass nur 20% der Frauen von Anfang an in der Lage sind, vaginal zu kommen. Das heißt von Jugend auf, sage ich jetzt mal. Also immer vaginal kommen beim Sex. Und ich bin eben auch im Buch so ein bisschen nachgegangen und habe dann irgendwie verschiedene Sachen dazu gelesen. Und da steht eben auch, dass das durchaus auch anatomische Hintergründe hat. Definitiv. Also dass es Frauen gibt, bei denen liegen die Nerven zum Beispiel in der Vagina viel tiefer im Gewebe. Und deswegen sind die zum Beispiel nicht so erogen. Und da, was ich auch eine ganz wichtige Information finde, ist, dass das Klitorisköpfchen, das ist von Frau zu Frau unterschiedlich nah am Vaginaeingang. Das heißt, es gibt Frauen, das ist viel weiter weg. Und die laufen immer darunter, dass sie vaginal kommen können. Aber letztlich wird die Klitoris einfach mehr tangiert. Und letztlich ist es genauso so ein Mischorgasmus. Mhm. Und die Klitoris ist vehement im Spiel. Und deswegen kommen diese Frauen in Anführungszeichen vaginal. Also das ist alles irgendwie schwierig. Ich finde das schwierig. Ich finde auch, also Stichwort Sigmund Freud, mit dem habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Und er hat eben irgendwie, ich glaube, im Jahr 1905 einen Aufsatz veröffentlicht oder auch so, also seine MitstreiterInnen, also gemeinsam, wo sie quasi so ein Ranking aufgemacht haben, wo er als führender Psychoanalytiker eben quasi dieses gesagt hat, der klitorale Orgasmus ist unreif, er ist kindlich, er ist es gibt Therapiebedarf, mehr oder weniger. Und nur der Vaginale ist ausgereift, weiblich. Und ja, weitergesponnen braucht die Frau den Mann, den Penis, um quasi in ihre Reife zu kommen. Das klingt schlimm, schwer aushaltbar, aber es war so. Und das Verheerende ist halt, dass sich das so lange gehalten hat, dieses Wissen, also dass sich das in den Köpfen so festgebrannt hat. Und ich habe mir auch Biobücher angeguckt und habe mir angeguckt, also aktuellere aus dem Jahr 2015 unter anderem, habe mir angeguckt, wie wird denn da richtiger Sex vermittelt? Und wenn da halt auch nur steht, beim Sex wird der Penis des Mannes in die Vagina der Frau eingeführt und auf und ab bewegt und dann, das finden beide schön und dann hat er einen Orgasmus und dann wird ihr Ei befruchtet und so weiter.
Oh Gott.
Ja, das steht da wirklich und wenn man halt Frauen.
Kein Wunder, dass wir alle denken, warum finden wir es denn nicht schön, rein, raus, ja?
Ja, genau, da müsste genau das andere stehen. Da müsste stehen, dass die Klitoris total wichtig ist und dass die Mehrheit der Frauen klitorale Stimulation braucht und so weiter. Also das wird uns halt nicht vermittelt und ich glaube deswegen, haben dann viele Frauen da auch so ein Gedankenkarussell mit und denken, sie sind jetzt nicht normal, weil sie vaginal nicht kommen können. Dann sehen sie im Fernsehen irgendwie so diese Hollywood-Mythen in Filmen, wenn da Sex gezeigt wird, ist das immer wunderbar für sie, wenn er sie penetriert, 5 Stöße an der Wand und dann ist sie auch gekommen. So, also so ist es halt.
Ja, und beide gleichzeitig auch immer.
Und beide Ahnung. Zusammen, also immer und Big Love und ja, also so schwierig. Deswegen, man muss die Dinge eigentlich hinterfragen und deswegen gibt es eben auch dieses Buch, weil ich finde, dass das wichtige Informationen sind, auch um sein eigenes besser einordnen zu können und auch um bezogen auf den Partner oder die Partnerin selbstbewusster und mit besseren Argumenten auch in Auseinandersetzung, das klingt jetzt so kämpferisch, in Auseinandersetzung, also sich zu zeigen, sich einfach zu zeigen und zu sagen, hey, ich komme nicht so schnell vaginal, ich brauche Skitorale und es ist auch nicht abnormal so. Also.
Ja, das ist, also ich empfinde das auch extrem krass so. Also das Unwissen bei Männern, das Unwissen bei Frauen, dass wir eigentlich alle überhaupt nichts wissen. Wir Frauen irgendwie denken, mit uns ist was falsch. Ich habe auch teilweise das Gefühl, Männer denken dann, mit der Frau ist was falsch. Also wo man dann, ne, also ich habe das auch persönlich schon erlebt, ne, wo man dann sagt, du, ich komme da nicht so schnell und so, ach, damit hat ja nie einer ein Problem gehabt, ne, ja, so nach dem Motto, da ist halt jede gekommen und da darfst du ja dann auch nicht anzweifeln oder kannst du dir ja auch teilweise nur denken, dass, naja, ich weiß nicht, ob das dann halt auch nicht immer ehrlich war, ob das
eben,
ne, das ist halt, und da fängt es ja schon an, dass wir halt vorspielen, weil wir eben denken, ja scheiße, jetzt muss ich hier aber ihn auch happy machen teilweise, damit also, dass er sich gut fühlt, weil ich mich gut fühle, weil ich gekommen bin, aber eigentlich bin ich hier gekommen, also muss ich es vorspielen. Genau. Und das ist ja echt so ein Hamsterrad.
Genau.
Und da kommen wir ja fast gar nicht mehr raus.
Nee, da kommst du irgendwie, wenn es dumm läuft, also naja, kommst du vielleicht nicht mehr raus, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, Orgasmen vorzuspielen, weil man einfach will, dass er sich gut fühlt. Ja, ist für die Situation vielleicht für ihn toll, aber letztlich für dich. Nummer, also perspektivisch auch. Also ich kann alle nur motivieren, sich da echt den Mut auch zusammenzunehmen und auch junge Frauen zu sagen und zu zeigen, was sie gerne möchten. Und ja, es gibt solche und solche Männer, glaube ich. Ich glaube, es gibt Männer, die damit dann eben leider nicht umgehen können oder erstmal irritiert sind, sage ich mal. Das muss jetzt sofort bedeuten, dass es dann nicht dann doch besser wird, sondern es kann einen Mann natürlich irritieren, weil auch Männer unsicherer sind, als sie es preisgeben. Auch junge Männer, also sagen zwar immer, ich kann und weiß alles, so, Ich habe fünf Pornos gesehen und hatte schon mal Sex. Ich weiß jetzt alles so, weil sie irgendwie halt auch so einen Druck haben, der Performer zu sein und es zu können so. Deswegen kann es natürlich einen Mann auch irgendwie irritieren, wenn er eine Frau nicht befriedigen kann, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ich glaube aber, dass die meisten Männer, dass es genau ihr Ziel ist, dass sie wollen, also dass es der Frau auch gefällt so. Und es ist auch so, es ist schon auch so was, was man auch vor dem Hintergrund von passiv-aktiv an den Mann so herangetragen hat, kulturell, dass er jetzt irgendwie sie befriedigt, es ihr besorgt und er derjenige ist, der irgendwie die Sexualität oder den sexuellen Akt jetzt irgendwie gestaltet, mehr oder weniger. Das ist irgendwie auch so ganz schön anstrengend für die Männer, finde ich.
Ja.
Und deswegen glaube ich, und ist auch meine Erfahrung, dass Männer auch erleichtert sind, wenn da jemand mal sagt, hier, ich mag das und da auch selbstbewusst mit umgeht und so. Und das befreit die in gewisser Weise auch von diesem Druck, dass sie da jetzt, weil wenn die Frau dir konkret zeigt, wie sie funktioniert, dann, hey, dann macht das alles für alle mehr Spaß und so. Also dafür muss man aber eben in diesen Kontakt kommen. Und das bedarf, also ich glaube, das braucht dann durchaus auch mal eine Überwindung, weil wir diese Klischees leider überwinden müssen. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass nicht nur die Frauen Informationen an die Hand kriegen und aufgeklärt werden, sondern dass es genauso wichtige Informationen für die Männer sind. Also gestern war lustig, ich war bei der Arbeit und hab noch kurz was zur Klitoris gelesen und saß da. Und da kam ein Jugendlicher ganz interessiert und ich hatte aber so einen Zettel, es war nicht mein Buch, sondern es war einfach ein Zettel und hat gefragt, was liest du denn da, Simone? Und dann habe ich gesagt, ich lese was über die Klitoris. Er so, hä, was ist denn das? Und dann wurden wir kurz unterbrochen und ich dachte, okay, egal. Manchmal passiert es so, dass man unterbrochen wird und dann bricht das Gespräch ab, weil da so viel Trubel war gestern. Und dann kam er aber wieder und wollte es genauer wissen. Und dann hat sich aber herausgestellt, und er ist 14 und wird jetzt 15, er kam dann auch und hat gesagt, keine Ahnung, nicht verstanden. Ich habe gesagt, es ist das also ein Sexualorgan, das ist das Lustorgan der Frau, darüber lese ich gerade was. Wie bitte, hä, was? Ja, die Klitoris. Also sowas wie quasi der Penis oder die Peniseichel des Mannes, also was schöne Gefühle macht. Noch nie gehört. So, das ist so, da denke ich so, deswegen sage ich, wir brauchen flächendeckende Mindeststandards für sexuelle Bildung, weil, also zumindest wäre es gut, wenn auch Jugendliche in der Schule mal irgendwie mit in Kontakt kommen und wissen, dass es eben mehr gibt als das, was da in dem Biobuch jetzt steht oder dass auch die Biobücher natürlich überarbeitet werden und dass auch die Lust Thema ist, also sowohl die männliche als auch die weibliche, einfach weil man dann Wissen an der Hand hat.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein, wie ich das empfinde, das ist halt, natürlich muss man halt können, ne? Es läuft halt automatisch so.
Genau,
da muss man ja gar nicht, also da muss ja gar nicht viel erklärt werden. Ne? Das findet ja, also Scham redet man nicht drüber, muss halt jeder irgendwie für sich selber und das ist ja einfach total easy, weil man sieht es ja in Filmen, Pornos ja auch.
Ja,
das wird
genau,
halt auch immer total toll empfunden von jedem, von Mann sowie Frau. Deswegen die Frage, kann ich das lernen? Kann ich lernen, üben? Was kann ich tun? Orgasmus, mit meiner Sexualität mich vielleicht wieder verbinden oder überhaupt verbinden, ja, dass ich da irgendwie mehr rankomme. Ich kann mir vorstellen, dass du halt sagst, erkunden, selber erkunden.
Ich hätte jetzt eine Schiffsreise auf der Masturbation angeboten. Nee, Spaß. Also, ja, natürlich. Also sich auf jeden Fall verbinden mit der eigenen Sexualität und mit der eigenen Lust. Und das bedeutet geschlechtsübergreifend natürlich auch Masturbation, dass man eigentlich auch, ich gehe noch einen Schritt vor, ich glaube, dass es schon im Kindesalter anfängt, dass man die Kinder positiv stimuliert, positiv motiviert, wenn man merkt, okay, die sind gerade mit ihrem Körper beschäftigt und erkunden gerade was und entdecken ihre Geschlechtsorgane. Und wenn ein Mädchen da, was weiß ich, eine 4-5-Jährige sich ihren Finger mal in ihre Vagina steckt und einfach da spielerisch, also kindliche Sexualität ist ja was ganz anderes wie Erwachsene. Die ist viel gefühlsbezogener, die ist nicht reflektiert und so. Die ist auch nicht unbedingt auf ein Gegenüber gerichtet, sondern das ist was Kinder einfach erkunden so. Und dass man da nicht sofort negativ reingrätscht und sagt, nee, lass das lieber oder das unterbindet. Umgedreht haben Jungs.
Macht man nicht.
Ja, oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, oft auch eine Überforderung der Eltern, dass sie dann einfach aufgrund dieser Dinge, die du gerade aufgezählt hast, dass wir schamhaft sind und da selber noch nicht so richtig geübt drin sind einfach. Wo sind die Grenzen? Was kann man da jetzt laufen lassen und was ist zu viel und so? Das würde ich jetzt beispielsweise bei einem Mädchen, es gibt ja so Stoffvulven mittlerweile. Es gibt so, also das ist eigentlich sexualpädagogisches Material, womit man arbeiten kann, um zu vermitteln, wie die Vagina und die Vulva aufgebaut ist und so weiter. Und ich denke manchmal, wenn ich eine Tochter hätte, dann würde ich der vielleicht sowas kaufen. Einfach, dass sie irgendwie natürlichen Zugang zu ihrem Geschlecht bekommt, der jetzt noch nicht mal vulgär eingebettet ist, sondern dass es einfach was ist, worüber man dann auch entspannt spricht. So. Weil umgedreht hat ein Junge natürlich seinen Penis oder ein Mann seinen Penis mehrmals am Tag in der Hand und hat von Anfang an einfach einen entspannteren, dadurch allein, einen entspannteren Umgang mit seinem Geschlechtsteil, auch weil er es ständig sieht und so. Das ist bei Frauen halt nicht so, es sei denn, sie nehmen sich jetzt einen Spiegel und setzen sich davor und gucken sich konkret an, was ja auch wieder eine Überwindung für viele Frauen ist, weil sie das irgendwie nie sich getraut haben oder getan haben, also nie auf die Idee gekommen bin. Ich habe das auch erst gemacht, als ich angefangen habe, wirklich gezielt gemacht, mich mit Sexualität zu beschäftigen. Vorher nie so wirklich bewusst. Nee, ist auch irgendwie ein interessantes Phänomen, finde ich, dass man da, also fand ich für mich, dass ich da irgendwie vorher nie so richtig dran war. Naja, auf jeden Fall glaube ich schon, dass man eben von Kind auf schon das begleiten kann und dass man natürlich im Erwachsenenalter, klar, über Masturbation ist ein super Trainingsvehikel, also auch für Orgasmus, dass du quasi, also es ist, kann man neuronal sogar erklären. Es gibt zum Beispiel, in einem Artikel habe ich gelesen, dass Taxifahrer, wenn sie jahrelang in der Berufspraxis sind, sich ihr Gehirn weiterentwickelt und sie einen besseren Orientierungssinn haben. Den haben sie dann einfach so. Und so ähnlich ist es mit dem Orgasmus. Also dass du quasi durch gezielte Stimulation wird was neu verkabelt, werden neue Synapsen gebildet und du fühlst dann an der Stelle was, wo du vorher nichts gefühlt hast. Es dauert aber ein bisschen. Das heißt, das ist jetzt nichts. Also so ein Taxifahrer, der das als seinen Beruf macht, der wird ja ständig Taxi fahren. Und das bedeutet für die Masturbation, wenn ich jetzt irgendwie natürlich Orgasmus lernen will oder wirklich noch nie einen hatte, dann bringt es wahrscheinlich nicht so viel, wenn ich einmal im Monat mir Zeit für mich nehme, sondern dann macht es schon Sinn, der Sache ein bisschen gezielter nachzugehen und regelmäßig vor allem. Ja. Genau, und sexualwissenschaftlich wird teilweise sogar diskutiert, dass man auch den vaginalen Orgasmus lernen kann. Also es gibt Daten, dass Frauen, wenn sie masturbieren, in der Regel klitoral masturbieren. Das heißt, dass sie ihre äußeren Anteile stimulieren. Warum wohl? Ich tippe, weil die Spaß machen so. Also es ist ja auch nicht von ungefähr so. Aber dass man eben auch über gezielte Stimulation in der Vagina und das eben das Klitorale einfach mal sein lässt und vielleicht auch mal den Vibrator weglässt, weil auch an sowas gewöhnt man sich. Braucht dann eigentlich immer einen Vibrator und das kann ein Penis halt nicht so. Das dazu gesagt. Und dass man eben zurück zur Vagina gezielt das Innere stimuliert und da dann auch mehr fühlt. Das ist eine sexualpädagogische Position. Genau. Und ich würde das mit unterstützen. Ich würde sagen, dass da was dran ist. Man muss eben nur tun und auch regelmäßig.
Ich weiß gar nicht mehr, auch wo ich das gesehen habe. Ich glaube, es war auf Netflix. Hat nicht Gwyneth Paltrow irgendwie mal so eine Folge gemacht? Die hat auch irgendwie so ein Unternehmen. Und auf jeden Fall, glaube ich, war da eine Folge auch über Sexualität mit dabei. Und da wurde auch eine Technik, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß oder so. Wenn es mir einfällt oder so, ich verlinke das vielleicht nochmal. Aber das fand ich auch ganz spannend, weil dann war das auch, ich glaube, das war dann auch eine Sexualtherapeutin, auch nochmal irgendwie so ein bisschen Orgasmus anders, trainingmäßig. Okay. Das fand ich ganz, ganz spannend. Mir fällt es gerade nicht mehr ein.
Okay.
Wie das Goop. Goop, die hat so ein, ne, keine Ahnung, ist ein bisschen kontrovers, weil die alle denken, die ist crazy, die Frau. Weil sie halt auch über solche Themen spricht, auch Emotional Release und sowas, okay. Was ich total, total spannend finde, aber natürlich viele so denken, okay, ist ein bisschen ist ein bisschen komisch und halt auch über, ich glaube, das war tatsächlich auch eine Folge über die weibliche Sexualität zu sprechen.
Ja, okay.
Kann ich mir vorstellen, dass da vor allen Dingen auf dem amerikanischen Markt, ich glaube, da ist vielleicht nochmal ein bisschen anders als in Deutschland, kann ich mir gut vorstellen.
Auf jeden Fall, glaube ich auch.
Das fand ich aber spannend, da vielleicht nochmal so ein paar Impulse auch mitzunehmen. Einfach sich selber zu erkunden, ist, glaube ich, das Allerwichtigste und irgendwie auch rauszufinden, was mag ich dann, was macht irgendwie was mit mir.
Genau,
wie fühlt sich was an oder in welchen Bewegungen, Kreisen, keine Ahnung.
Genau,
ne?
genau.
Und dann, wie hast du vielleicht auch einen Tipp, wie man, ich glaube, das ist auch vielleicht für viele schwer, vielleicht wird es mit dem Alter auch leichter, das mit dem Partner auch zu kommunizieren, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der kann natürlich auch nicht in deinen Kopf reingucken.
Nee, selbstverständlich kann er das nicht, nee.
Und wenn man dann nur so denkt, oh, ich wünschte, er würde jetzt das machen, aber nie was sagt,
ja.
Oder so, oh Gott, was macht er denn da, das fühlt sich ja nicht gut an, kann ja nicht so und so. Man muss das schon natürlich kommunizieren, weil natürlich jede Frau, glaube ich, auch anders ist, ne? Also jede Frau mag wahrscheinlich was anderes.
Auf jeden Fall.
Ob man irgendwie eine Partnerin davor irgendwie was total toll fand und der das jetzt an dir versucht, weil er irgendwie die Erfahrung gemacht hat, das ist jetzt total toll für jede Frau wahrscheinlich.
Genau.
Aber das für dich nicht geht, muss man wahrscheinlich sagen, oder?
Auf jeden Fall muss man das sagen. Genau, das haben wir ja vorhin schon angerissen. Also das ist, ich glaube, da gibt es irgendwie, das ist einfach so eine logische Folge, dass man, wenn ich näher an meinen sexuellen Bedürfnissen dran bin, das heißt, wenn ich mich besser kenne, dann bin ich auch in die Lage versetzt, die zu äußern. Und nur wenn ich das kann, dann werden sie auch eher erfüllt. So. Und ich glaube, das ist ein Dreischritt und da kann man, also da kannst du nichts auslassen. So. Und das, also in der Regel, habe ich vorhin schon gesagt, sind ja Männer daran interessiert, dass Frauen Spaß am Sex haben. Weil eine Frau, die Spaß am Sex hat, die will auch Sex. So. Und generell, also es geht ja auch um höhere Ziele. Man will sich ja irgendwie was Tolles, man will sich beglücken, so. Und nicht mal vor dem Hintergrund zwingend von Liebe, sondern das reicht auch schon, wenn man irgendwie jemandem zugeneigt ist. Das ist was ganz Besonderes. Ich vergleiche das oft auch mit einer Kommunikationsform. Ich finde, dass Sex haben eine nonverbale Kommunikationsform auf Körperebene ist und man schickt wundervolle Botschaften zueinander. Also, dass man will in jemanden rein oder man lässt jemanden in sich und dann, das ist ja irgendwie eigentlich, man transportiert eigentlich, dass man jemanden total toll findet. Wen lasse ich schon in mich so? Also, das ist was Wundervolles und es hat ganz viel mit Zuwendung und mit Anerkennung zu tun und deswegen ist Sex eigentlich auch selbstwertsteigernd. Ich glaube ja, dass deswegen auch viele Menschen Sex haben, ohne dass es ihnen bewusst ist. Sie sagen, ja, ich bin so horny und so. Ja, klar, du willst auch noch, es geht um größere Dinge als nur Trieb. So. Es geht um Anerkennung und angenommen zu sein irgendwie von jemandem. Deswegen ist es was total Tiefes und Tolles. Und vielleicht auch nochmal zu Grenzen, auch was man kann jemanden total beglücken über Sexualität, aber du kannst jemanden auch sehr stark verletzen natürlich, Grenzen überschritten werden. Und das finde ich auch so was ganz Wichtiges, was auch viel mit Sprechen zu tun hat, dass man sagen können muss, nein, ich will das nicht, war jetzt nicht, nein. Das ist auch eine Überwindung für viele Frauen aufgrund unserer Sozialisation, wir sind alle nett und brav und umsichtig und so weiter. Das sind total wichtige Dinge und ohne Sprache, ohne Konkretes geht es aus meiner Sicht da auch nicht. Es sei denn, du findest wie im Märchen halt jemand, der perfekt sexuell zu dir passt, aber das ist auch irgendwie langweilig, weil das wird ja dann auch, es stagniert ja nicht, sondern man entwickelt sich ja dann auch zusammen weiter und das ist ja genau das, was so auch so die Aufgabe für eine Langzeitbeziehung ist, in so einer erotischen Bewegung zu bleiben und da muss man miteinander sprechen, glaube ich. Und ich glaube, das ist am Anfang eine Überwindung, aber ich glaube, die lohnt sich total. Und ich kann die Frauen nur motivieren oder eigentlich alle Menschen, die Männer eigentlich auch und darüber hinaus. Sag, was du willst und zeig dich und was du brauchst und sei offen, also finde die richtigen Worte. Das ist klar, wenn es zu fordern ist, ist es nichts, aber klar, redet miteinander, Leute, redet miteinander.
Und ich glaube auch, vielleicht mag es am Anfang extrem schwierig sein darüber oder das auszusprechen, ne? Bedürfnisse auszusprechen. Aber ich glaube, wenn man dann halt auch diese positive Erfahrung macht, dass es auch angenommen wird und dann so, ja, okay, ach, das magst du, okay, dann, ja, dann klar, dann mache ich das so, ne?
Ja.
dass man dann auch eher diese Hemmungen und diese Scham eher ablegen kann.
Auf jeden Fall, das glaube ich
durch
auch.
Diese, ne, weil man macht es ja nicht, weil man irgendwie denkt, oder vielleicht hat man auch einmal in der Vergangenheit irgendwie eine negative Erfahrung gemacht und denkt sich halt so, okay, rede ich am besten überhaupt nicht drüber. Ne? Da würde ich aber sagen, sorry, aber wenn man so jemanden als Sexualpartner noch hat, dann vielleicht nicht der Richtige. Ne? Also wenn deine Bedürfnisse absolut nicht zählen und eben nur seine Bedürfnisse, dann muss man wirklich Grenzen setzen.
Auf jeden Fall, finde ich auch.
Wichtig. Ja, weil, und ich glaube, da dürfen wir eben auch als Frauen sagen, nee, also ich darf auch Lust empfinden und meine Bedürfnisse hier sind unglaublich wichtig. Und es ist leider so, so häufig, dass ich immer wieder Frauen halt, ich diese Glaubenssätze, ich bin es halt nicht wert. Also das wird ja dann auf alle Lebensbereiche übergezogen. Und dann ist natürlich in der Sexualität, wo man sich halt wirklich zeigt und alles von sich zeigt. Und sehr sensibler Bereich ist. Und da einfach diese Stärke zu entwickeln und zu sagen, nein, ich habe es verdient, einen Partner zu haben, wo meine Bedürfnisse auch zählen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das haben wir wirklich alle verdient. Und wenn du da jemanden hast, der absolut nicht gewillt ist, irgendwie so ein bisschen Interesse zu zeigen, und mit dir gemeinsam zu erkunden, würde ich sagen,
vergiss ihn. Oder die oder wen auch immer. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es hängt ja dann auch mit, also ich glaube, es gibt niemanden, der dich sexuell ignoriert, aber in anderen Bereichen des Lebens dann total hyped und total umsichtig. Ich glaube, es hängt ja auch mit anderen Sachen zusammen. Also das möchte ich mal sehen. Das, von daher, ja, unterstütze ich das. Also ich habe es im Buch als Ego-Ficker bezeichnet. Schwierig. Also wenn es nur um, also wenn es wirklich nur um egoistische Motive geht, no. Hm. Das ist dann auch ganz wichtig zu gehen oder nein zu sagen. Definitiv.
Ja. Ich auch so. Ja. Simone, wir sprechen ja schon echt, echt lange. Gibt es noch etwas? Also ich habe noch so viele Fragen. Ne? Also ich glaube, wir hätten hier noch mal eine zweite und eine dritte Folge. Wäre locker drin.
Ja, klar.
Vielleicht müssen wir das irgendwann wirklich noch mal machen. Weil ich glaube, das ist wirklich so ein großes Fass, was wir hier gerade aufmachen. Und es gibt so viel, ich auch in der Community, ich habe es ja gemerkt, es gibt so unglaublich viele Fragen dazu. Aber ich glaube, das sprengt jetzt erstmal so in dieser Folge den Rahmen. Aber gibt es noch irgendetwas, was du unbedingt noch mit auf den Weg geben möchtest, was ich nicht gefragt habe, was dir irgendwie noch auf dem Herzen brennt, was du loswerden möchtest?
Vielleicht einfach, dass es sich lohnt, den Blick da in Richtung Sexualität und auch in Lust, also gerade für Frauen, bewusst hinzuwenden und ja, da sich wach zu rütteln teilweise auch und da dran zu bleiben. Das würde ich, also ich würde viele junge Frauen generell alle dahingehend auf jeden Fall motivieren. Definitiv. Go for it.
Ja. Hast du vielleicht einen Buchtipp, außer natürlich dein Buch, was wir auch in die Shownotes packen, lustbewusst. Hast du noch einen anderen Buchtipp zu diesem Thema, wo du sagst, das ist auch ein Buch, das lohnt sich auf jeden Fall, da,
so viele,
da mal durchzublättern, da sich zu vertiefen.
Ich habe so viele Bücher hier liegen. Ich finde Coming Soon ganz gut von Daniel Shiften. Da geht es nämlich auch um so ein bisschen, die arbeitet unter anderem nach dem Ansatz des Sexo-Corporal. Da geht es so ein bisschen um die Körperarbeit. Und das heißt, in 10 Schritten zum vaginalen Orgasmus. Finde ich ein bisschen schwierig, also was, wenn es halt nicht funktioniert. So what, ist nicht so schlimm, aber ich fand es ganz spannend, weil es so ein bisschen so ein Trainingsbuch ist. Also sie ist Sexualtherapeutin und sie begleitet so ein bisschen in dem Buch die Frau dahingehend, dass sie, wie sie sich anfassen kann und wie sie vielleicht auch dem Orgasmus näher kommt. Und das passt so ein bisschen zu dem, was wir jetzt so besprochen haben. Mhm. Das fand ich ganz, ganz gut. Einfach so...
Okay.
Okay.
Oh ja, das packe ich auch in die Shownotes auf jeden Fall. Ich stelle immer noch zum Abschluss 3 Fragen, kurze Fragen. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für ein gesünderes Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
Oh, Stichwort sexuelle Gesundheit. Gesunden Sex haben, erfüllenden Sex haben, auf jeden Fall.
Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
Ich kann jetzt nicht dauernd Sex sagen. eine tolle Partnerschaft. Also jemanden finden, der irgendwie passt und mit dem es in verschiedenen Bereichen einfach funktioniert, auch sexuell, aber darüber hinaus.
Und da sich ja der Podcast auch besonders an Frauen richtet, wo hier auch gerne Männer zuhören dürfen, gerade bei dieser Folge. Aber wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben, also wie wir mehr Weiblichkeit in unser Leben einladen können.
Schwierig. Ja, ich finde, indem wir vielleicht ganz konkret auch zu unserer Weiblichkeit und auch zu dem vielleicht doch anders sein, auch wie Männer stehen und die auch ja, leben, ohne da jetzt irgendwie in so zu krass feministische Tendenzen zu kommen oder irgendwie auch zu antiquiert zu sein, einfach bei sich zu bleiben. Und aber es ist schön, weiblich zu sein und ja, finde ich persönlich.
Ja, ich auch. Ich finde es auch schön. Simone, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast und über so ein leider sensibles Thema. Ich finde es ja blöd, dass man sagen muss, sensibles Thema sprechen. Das sollte es eigentlich nicht sein, sondern dass wir so offen drüber sprechen konnten. Und einfach nur ein großes Danke dafür, auch für dein Buch, Lustbewusst und einfach für deine Arbeit, weil ich glaube, da fängt es ja an bei den Jugendlichen.
Ja, auf jeden Fall. Das hab ich auch. Ja, vielen Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und einen schönen Tag und viel Erfolg bei deinen Projekten. Mega. Merci.
Puh, was für ein, in Anführungsstrichen, heißes Gespräch. Also, ich fand es unglaublich, unglaublich spannend und befreiend und einfach toll, so offen mit Simone über dieses Thema zu sprechen. Und ich hoffe, dass du auch für dich viele Aha-Momente hattest, einige Dinge mitnehmen konntest, vielleicht für dich ja einfach auch Dinge mitnehmen konntest, die du in dein eigenes Leben vielleicht mitnehmen kannst. Und ich glaube, das Wichtigste ist diese Erkenntnis, sich selbst besser kennenzulernen, seinen eigenen Körper besser kennenzulernen, seine eigenen Sexualorgane besser kennenzulernen, seine eigenen Bedürfnisse besser kennenzulernen und diese auch wirklich kommunizieren zu können. Ich glaube, das ist das Wichtige, um auch vielleicht, wenn Gefühle wie Scham, wie auch Glaubenssätze nicht richtig zu sein oder das nicht zu dürfen, ablegen zu können, weil wir vielleicht durch die Tipps positive Erfahrungen machen können, um einen ja, entspannteren Umgang, einen offenen Umgang auch mit der Sexualität wirklich zu kreieren. Und ich hoffe, ja, dass du viel aus diesem Podcast mitnehmen konntest. Und lass mich auch gerne wissen, wenn ich Simone nochmal einladen soll, damit wir einfach dieses, also wirklich, wir hätten ewig lange noch weitersprechen können, deswegen lass mich das gerne auf Instagram wissen. Lass mich auch gerne wissen, was du aus diesem Podcast mitnehmen konntest. Da kannst du heute einfach auf Instagram mal unter dem Post zu diesem Podcast mir das gerne schreiben. Ich freue mich unglaublich sehr über diesen Austausch und würde ihn gerne anstoßen wollen, auch wenn das leider in Anführungsstrichen ein sensibles Thema ist. Und ja, ich danke dir einfach, dass du hier bis zum Ende zugehört hast. Und nochmal eine kleine Erinnerung, der Zyklustest kostenlos, den findest du in den Shownotes. Und ja, wenn du Zyklusunregelmäßigkeiten hast, dann kannst du mal einen kostenlosen Online-Test machen, um herauszufinden, ob du eventuell eine der vier typischen Hormondysbalancen hast, die am ehesten zu Zyklusunregelmäßigkeiten führen. Und ja, wie gesagt, alles zum Podcast, die ganzen Empfehlungen, sowie auch ja, der Instagram-Account von Simone, findest du alles in den Shownotes und natürlich auch ihr Buch Lustbewusst. Und ich wünsche dir jetzt einfach nur noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Fühl dich umarmt, deine Julia.
So. So, bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, ja Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach. Und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist 4 Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, Hypothalamus, Schamanerö, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter diesen Zyklusproblemen, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet dich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in dein E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die Hormondysbalance, das Ergebnis bekommst, was auf dich wahrscheinlich eher zutrifft, um dich eben in diese richtige Richtung zu stupsen. Denn es ist so wichtig, dass wir wissen, was liegt denn eigentlich hinter meinen Zyklus-Disbalancen? Warum bleibt mir eine Periode aus? Die Ursachen können so unterschiedlich sein, aber je nachdem, was wirklich die Ursache ist, dürfen wir auch immer ein bisschen anders daran gehen. Ja, das heißt, wenn ich PCOS habe, dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amenorrhoe-Dinge tue. Ja? Oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhoe-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei PCOS mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich nochmal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht's ja eigentlich bei mir? Ja, worum geht's ja eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja, das findest du auf meiner Website juliaschulz.net/zyklus-test oder du gehst einfach auf die Startseite meiner Website, da einfach auf den Hormontest klicken und wie gesagt, der kostet dich wirklich 0 Euro. Du kriegst das Ergebnis ganz easy peasy in deinem Mailpostfach und das ist einfach ein gratis Angebot von mir für dich, damit du einfach ein bisschen besser in die richtige Richtung gelenkt werden kannst, weil ich weiß ganz persönlich, wie es ist, wenn man alles Mögliche versucht, aber eben nicht die richtigen Dinge und man einfach nirgendwo ankommt und landet und der Zyklus einfach nicht besser wird, sondern irgendwie gefühlt immer nur schlimmer. Deswegen schau da rein, juliaschulz.net/zyklus-test und ich schreibe es dir auch nochmal in die Shownotes und ich freue mich, wenn du da einmal vorbeischaust und für dich diesen Test, ja, einfach mal machst und für dich ein bisschen mehr in die richtige Richtung gestupst wirst.